Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit dem Nachtmagazin. Heute im Studio Konstantin Schreiber.
Schönen guten Abend, herzlich willkommen zum Nachtmagazin. Seit heute ist es also offiziell. Donald Trump ist der dritte Präsident in der Geschichte der USA, der sich einem Amtsenthebungsverfahren stellen muss. In einem formalen Schritt hat Ankläger Adam Schiff heute die sogenannten Impeachment-Artikel verlesen. Im Zusammenhang mit der Ukraine-Affäre werfen die Demokraten dem US-Präsidenten Amtsmissbrauch und Behinderung der Ermittlungen vor. Die Wahrscheinlichkeit aber, dass Trump tatsächlich des Amtes enthoben wird, ist wegen der Mehrheitsverhältnisse im Senat sehr gering. Verena Bünden berichtet.
Sie spielen die Rolle der Staatsanwälte im Verfahren gegen US-Präsident Trump. Die 7 demokratischen Ankläger des Repräsentantenhauses auf dem Weg in den US-Senat. Dort beginnt das Amtsenthebungsverfahren mit der Verlesung der Anklage. Donald J. Trump, Präsident der Vereinigten Staaten, wird wegen schwerer Verbrechen und Vergehen angeklagt. Als Vorsitzender schwört John Roberts den Eid, der oberste Richter des Supreme Courts. Dann werden die 100 Senatoren vereidigt, die im Prozess wie Geschworene die Entscheidungsgewalt haben. Strittig ist die Frage, ob im Verfahren neue Zeugen gehört werden. Die Republikaner, die durch ihre Mehrheit die Verfahrensfragen regeln, wollen das verhindern, zum Ärger der Demokraten. Das ist nur ein weiteres Vermeiden der Fakten und der Wahrheit. Sie wollen keine Dokumente sehen oder Augenzeugen befragen. Sie wollen alles, was neu aufkommt, ignorieren. Präsident Trump lehnt das Verfahren weiter ab und weist die entscheidende Mehrheit der Republikaner hinter sich. Ich denke, das wird jetzt sehr schnell gehen. Das ist kompletter Schwindel. Jeder weiß das. 10 Monate vor der Wahl versuchen beide politische Lager, die Auseinandersetzung für sich zu nutzen. Nach den Formalitäten dieser Woche soll nächsten Dienstag der inhaltliche Impeachment-Prozess beginnen.
In Köln bin ich jetzt verbunden mit dem Politikberater Julius van der Laar. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Sie haben im US-Wahlkampf im Team von Barack Obama gearbeitet, im Bereich Wählermobilisierung. Aus dieser Erfahrung heraus, war und ist es denn richtig von den Demokraten, dieses Impeachment-Verfahren, das ja höchstwahrscheinlich nicht durchgehen wird, so stringent zu verfolgen?
Ich glaube, dass die Wählerinnen und Wähler der Demokraten so frustriert werden, wenn die Demokraten nicht das Richtige tun, aus ihrer Sicht zumindest, und natürlich auch Trump vorladen und natürlich auch fragen, ob das dann so alles rechten Dings zugegangen ist. Sie haben aber natürlich auch recht. Aus einer rein taktischen Perspektive ist es hochgradig fragwürdig, ob das den Demokraten wirklich helfen wird. Sie dürfen nicht vergessen, es sind die letzten 3 Wochen vor Iowa, diesen wichtigen Vorwahlen. Und einige dieser Kandidaten, nämlich die Senatoren Elizabeth Warren, Amy Klobuchar und natürlich auch Bernie Sanders, werden jetzt die ganze Zeit in Washington verbringen müssen und können eben nicht draußen sein in Bundesstaaten wie Iowa oder New Hampshire, um dort natürlich auch mit den Wählerinnen und Wählern zu reden.
Gleichzeitig bedeutet es ja auch, dass besonders viel Aufmerksamkeit auf Donald Trump liegt und weniger auf den Kandidaten bzw. der aufwendigen Kandidatensuche der Demokraten. Heißt das, es ist letztlich eine Art PR-Hilfe für Trump?
Ich glaube, dass man dieses Spiel mit Donald Trump nicht gewinnen kann. Wenn Donald Trump Aufmerksamkeit bekommen will, dann wird er sich die auch nehmen. Ich glaube, die Demokraten sollten sich darauf fokussieren, wie sie wirklich in diesen letzten Tagen vor den wichtigen Iowa-Wahlen ihre eigenen Wählerinnen und Wähler mobilisieren können, unabhängig von Donald Trump. Natürlich bietet dieses Impeachment-Verfahren, dieses Amtsenthebungsverfahren auch eine gute Möglichkeit für Demokraten, immer wieder darüber zu sprechen, warum es so wichtig ist, einen Wandel hiermit einzuleiten. Aber nochmal, das Entscheidende sind die Wählerinnen und Wähler in Iowa. Und da haben natürlich Joe Biden, der ehemalige Vizepräsident, aber auch Pete Buttigieg, einen gigantischen Vorteil gegenüber ihren Kollegen aus dem Senat. Weil sie, wie gesagt, jeden Abend dort sein können, jeden Tag mehrere Interviews hören können, Veranstaltungen machen können, an Haustüren klopfen können und natürlich jeden Tag mit Wählern im Gespräch sein können.
Weil Sie gerade sagen, Ihre Wähler mobilisieren, wenn Sie heute die Demokraten beraten würden, wie würden Sie denn oder was würden Sie empfehlen, wie Sie das machen können?
Ich glaube, schlussendlich muss man sagen, in Iowa, in diesen letzten 3 Wochen vor der Wahl, sind noch 60% der Wählerinnen und Wähler unentschlossen. Das heißt, jetzt gilt es natürlich nochmal, sein Argument zu machen. Und wenn ich Sie beraten würde, würde ich Ihnen empfehlen, nicht wirklich über Themen wie die Gesundheitsreform zu sprechen oder jetzt auch Iran und Irak und all diese innen- und außenpolitischen Themen, sondern das einzige Argument, das ich machen würde, wäre zu sagen, warum ich am besten qualifiziert bin, Donald Trump im November zu schlagen. Ich glaube, die demokratische Basis hat eine gigantische Angst davor, nochmal 4 Jahre Donald Trump zu sehen und werden wahrscheinlich einfach nur für den Kandidaten oder die Kandidatin wählen, von denen sie ausgehen, dass dort die besten Karten in der Hand liegen, um dann schlussendlich auch Donald Trump zu besiegen.
Julius von der Lahr, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Sehr gern.
Und das Interview haben wir vor der Sendung via Skype geführt. Ein grüner Trieb sprießt aus verbranntem Boden in Australien, denn endlich hat es dort in vielen Brandgebieten geregnet und schon zeigt sich neues Leben. Was natürlich nicht über die Zerstörungen hinwegtäuschen kann oder über die mindestens 27 toten Menschen oder mehr als 1 Milliarde gestorbene Tiere. Aber Bilder wie dieses geben Hoffnung. Für Entwarnungen ist es allerdings zu früh, denn der Sommer in Australien dauert noch mehrere Monate und erst dann ist mit regelmäßigen Niederschlägen zu rechnen. Lena Budewein berichtet.
Die sintflutartigen Regenfälle haben der Ostküste Australiens Erleichterung gebracht, aber auch neue Sorgen. Gewitter und Starkregen sorgten für Überschwemmungen. Zudem fürchten Beobachter, dass die Blitze neue Feuer entzünden könnten. Dennoch zeigten sich die Feuerwehren in den Bundesstaaten New South Wales und Victoria, die besonders von den Waldbränden betroffen sind, erleichtert. Bis zu 50 mm Niederschlag fielen dort. Das helfe zumindest dabei, die Feuer einzudämmen, wenn es sie auch nicht lösche, so die Feuerwehr. Ein tüchtiger Landregen sei das, was Australien jetzt am dringendsten brauchen könnte, so das Amt für Wetterkunde. Aber für die nächsten Tage ist sehr unbeständiges Wetter vorhergesagt. In manchen Bereichen falle nur eine kaum wahrnehmbare Menge Regen, in anderen beinahe zu viel. Der ausgetrocknete Boden kann das Wasser nicht aufnehmen, wenn es schnell und in großen Mengen herabstürzt. Dann kommt es zu Überschwemmungen. Auf lange Sicht muss das Land bis März warten, um längere und nachhaltigere Regenfälle zu bekommen. Sie würden die Durchschnittswerte erreichen, so sagte das Amt für Wetterkunde. Aber um die 3-jährige Dürre an der Ostküste Australiens zu beenden, sei noch mehr Regen nötig. Die Defizite seien nach so langer Zeit der Trockenheit zu groß.
Es ist sicherlich ein Thema, mit dem die meisten von uns sich nicht gerne auseinandersetzen. Organspende. Der Gedanke an die eigene Endlichkeit und die Vorstellung, dass nach dem Tod auf einem OP-Tisch Organe entnommen werden, das verdrängen viele. Wohl ein Grund, warum in Deutschland so wenige Menschen Organspender sind. Der internationale Vergleich zeigt, wie desaströs die Lage hierzulande wirklich ist. Mit weitem Abstand vorne liegt da Spanien mit 48 Organspendern pro 1 Million Einwohner, gefolgt von Kroatien und Portugal. Deutschland befindet sich viel weiter hinten, erst auf Platz 33 mit 11,5 Spendern pro 1 Million Einwohner. Ein Platz vor dem Iran. Heute hat der Bundestag darüber abgestimmt, welche Regeln künftig gelten sollen, um diese Situation zu verbessern. Martin Rottach berichtet.
Noch vor kurzem war für sie an einen solchen Spaziergang durch Koblenz nicht zu denken. Sarah Schott lebt nur dank einer neuen Lunge.
Jeder Atemzug erinnert mich irgendwo daran, dass das eigentlich ein Wunder ist. Alles, was ich jetzt erlebe, darf ich nur wegen meinem Spender erleben. Und deshalb ist er irgendwie immer dabei.
Dieses Wunder. Lange sah es für Sarah Schott nicht danach aus. Sie leidet an Mukoviszidose, einer Erbkrankheit. Die hat ihre alte Lunge zerstört. 4 Monate musste sie auf ein Spenderorgan warten. Nur logisch, dass sie sich für die heutige Bundestagsdebatte interessiert.
Gerade wenn man auf ein Spenderorgan hofft und weiß, in Deutschland ist die Situation, was Organspende betrifft, einfach schlecht. Wir haben sehr, sehr wenige Spender.
Das will er ändern. Gesundheitsminister Spahn möchte, dass künftig jeder Organspender ist, außer er widerspricht ausdrücklich. Damit stellt er sich gegen die bisher geltende freiwillige Entscheidungslösung.
Die allermeisten sind potenzielle Organempfänger. Und da stellt sich eben schon auch die Frage, ob dann nicht auch man davon ausgehen kann, dass jeder potenzielle Organspender ist, außer er sei begründungsfrei, ganz einfach nein.
Einfach nein sagen. Für Annalena Baerbock ist das die falsche Lösung. Sie kämpft für eine Optimierung des bestehenden Systems. Neben mehr Aufklärung durch den Hausarzt soll unter anderem eine Online-Datenbank den Vorgang für Spender und Ärzte erleichtern.
Weil die Ärztinnen und Ärzte sofort zugreifen können auf das Online-Register. Nicht fragen, haben die einen Organspendeausweis. Nicht die Angehörigen fragen, wie war es denn nochmal. Sie können direkt dort zugreifen.
Eine Lösung, die für Sarah Schott nichts an der jetzigen Situation ändern würde. Nur durch die Widerspruchslösung würde sich ihrer Meinung nach der gesellschaftliche Blick auf die Organspende verändern und zu mehr Spendern führen. Im Bundestag verfolgen viele Betroffene die Debatte. Die wird emotional geführt. Die Abstimmung hat ein eindeutiges Ergebnis. Nein zur Widerspruchslösung. Jens Spahn sichtlich enttäuscht. Mit großer Mehrheit wird hingegen der Antrag der Gruppe um Annalena Baerbock angenommen.
Das schafft Vertrauen für mehr Organspendezahlen in diesem Land, stärkt die Bereitschaft, auch sich als Spenderin und Spender registrieren zu lassen. Und auf der anderen Seite wahrt es das Selbstbestimmungsrecht eines jeden Einzelnen, aktiv für die Organspende dann am Ende auch zuzustimmen.
Gesundheitsexperte Lauterbach hat die Widerspruchslösung miterarbeitet. Das Thema ist für ihn noch nicht beendet.
Ich gehe davon aus, dass wir in wenigen Jahren die gleiche Debatte, die wir heute geführt haben, erneut über die Widerspruchslösung führen werden.
Ähnlich sieht es auch der Gesundheitsminister. Er will sich nun trotz Niederlage an die Umsetzung der beschlossenen Lösung machen.
Wir werden jetzt miteinander noch weiter und noch mehr aufklären. Wir werden das Online-Register aufbauen. Wir werden die Beratung bei den Hausärzten haben. Und dann, finde ich, müssen wir einfach in 3, 4, 5 Jahren miteinander schauen, ob sich in der Situation an der Situation hier in Deutschland was verändert hat.
Das Leben. Für Sarah Schott nicht selbstverständlich. In absehbarer Zeit wird sie eine neue Lunge brauchen. Mit der jetzt beschlossenen Lösung, glaubt sie, wird das nicht leichter als vorher.
Dass im Internet Pädophile unterwegs sind, ist bekannt. Die Strafverfolgung gestaltet sich allerdings nach wie vor häufig schwierig. Denn die Täter sind vorsichtig, treffen Vorkehrungen. Ermittler müssen es zunächst schaffen, Vertrauen aufzubauen, um ihnen dann auf die Schliche zu kommen. Künftig soll das nach Plänen des Bundesjustizministeriums einfacher werden, indem die Ermittler selber Bilder mit pädophilen Inhalten verwenden dürfen und als vorgebliche Kinder einen Köder auswerfen. Doch an den Plänen, über die morgen im Bundestag abgestimmt wird, regt sich Kritik. Martin Schmidt berichtet.
Im Kampf gegen Kinderpornografie sind sie täglich im Einsatz. 50 Bilder pro Minute sichten die Ermittler, oft grausame Bilder. Bei ihrer Arbeit stoßen sie häufig an rechtliche Grenzen. Ein Problem: um in die Internetforen der Pädophilen zu kommen, verlangen diese erst einmal, solche Bilder hochzuladen, als Vertrauensbeweis. Denn sie wissen, Ermittler dürfen das nicht. Die Bundesjustizministerin will das jetzt ändern, wenngleich Polizisten keine echte Kinderpornografie verschicken sollen.
Diese Bilder sind künstlich generiert, es sind computergenerierte Bilder. Das ist uns ganz wichtig, es darf niemals ein echter Missbrauch zugrunde liegen. Aber damit haben Sie dann die Möglichkeit, in solchen Gruppen die Ermittler weiter darauf hinzuwirken, dass Täter zur Verantwortung gezogen werden können.
Keine echten Bilder also. Dennoch warnen Kritiker, der Staat sorge für fragwürdigen Bildernachschub. Trotzdem findet auch die große Mehrheit der Opposition diesen Ansatz richtig.
Das ist nicht völlig bedenkenfrei, aber angesichts des schützenden Rechtsgutes eine Variante, bei der die große Mehrheit im Parlament noch zustimmen kann.
Größere Vorbehalte dagegen bei einer zweiten geplanten Gesetzesänderung. Suchen Täter im Internet Kontakt zu Kindern, ihr Vertrauen, um sie später vielleicht um Fotos zu bitten, ist das schon heute strafbar. Aber bisher nicht, wenn sie gar nicht mit einem Kind, sondern einem Ermittler chatten, der sich als Kind ausgibt.
Und wenn jetzt aber noch der Täter auch dann strafbar ist, wenn er denkt, er chattet mit einem Kind und in Wirklichkeit ist ein Polizist auf der anderen Seite, dann sind wir sehr weit im Vorfeld. Vor allem ist in diesen Fällen gar kein Rechtsgut gefährdet. Der Polizist ist ja kein Kind, der da chattet. Das heißt, es kann niemals zu einer Rechtsgutverletzung kommen, nicht mal abstrakt gedacht.
Trotz der Oppositionsvorbehalte sieht es so aus, als würde das Regierungsvorhaben morgen im Bundestag verabschiedet. Für viele Ermittler längst überfällig. Und sie sehen weiteren Handlungsbedarf.
Das Problem ist, dass die Wahrscheinlichkeit, überhaupt angezeigt zu werden und auf Polizei zu treffen im Netz, so gering ist, dass die Täter keine Strafverfolgungsangst haben. Teilweise betreiben sie nicht mal Maßnahmen, um die Strafverfolgung zu behindern. Und das ist das eigentliche Problem. Das wird dieser Gesetzesentwurf nicht ändern.
Es müssten längst deutlich mehr Ermittler im Netz nach Pädophilen suchen. Denn das Problem sei riesig. Fast jedes Kind, das online unterwegs ist, habe schon heute mindestens einmal Kontakt mit einem Täter.
Hier gibt Bundesaußenminister Maas einem Warlord die Hand. Das ist Khalifa Haftar, ein wichtiger Milizionär im libyschen Bürgerkrieg. In der Hoffnung, dass sich irgendwie doch noch Frieden herstellen lässt in dem nordafrikanischen Land, hat sich Maas heute mit ihm in der Stadt Benghazi im Osten Libyens getroffen. Haftar kommandiert die sogenannte libysch-nationale Armee, mit der er auch die Hauptstadt Tripolis einnehmen will. Jetzt soll er möglicherweise zu einem Waffenstillstand bereit sein. Christian Feld berichtet.
Libyen, Fahrt durch ein Land, das seit Jahren unter Bürgerkrieg und politischem Chaos leidet. Weite Teile sind kontrolliert von General Khalifa Haftar. Der deutsche Außenminister ist bei ihm zu Gast. Vorgestern das erste Telefonat, jetzt ein persönliches Treffen in Haftars Hauptquartier in Benghazi. Freundliche Begrüßungsworte, bevor sich für gut 3 Stunden die Türen schließen. Haftar, ein Militär, der an militärische Lösungen glaubt. Seit Monaten rücken seine Truppen auf die Hauptstadt Tripolis vor. Dort hat die international anerkannte Regierung ihren Sitz. Deren Kämpfer wehren sich, so gut es geht, gegen Haftars Truppen. Frieden für Libyen. Selbst Russland, mächtiger Verbündeter von Haftar, bringt den General nicht zu einer Unterschrift für einen dauerhaften Waffenstillstand. Mars wirbt in Benghazi für Diplomatie statt Waffen. Und tatsächlich, General Haftar will nicht nur die Konferenz in Berlin unterstützen.
Er hat zugesagt, unabhängig davon, dass er die Waffenstillstandsvereinbarung Anfang der Woche in Moskau nicht unterschrieben hat, den Waffenstillstand einzuhalten. Das ist außerordentlich wichtig.
Noch 3 Tage bis zur Konferenz in Berlin. Haftars Gegner im Bürgerkrieg, Ministerpräsident Al-Sarraj, hier beim Staatsbesuch, hat seine Teilnahme zugesagt.
Das lief wie geschnitten Brot. Die deutschen Handballer haben einen überzeugenden Sieg im ersten Hauptrundenspiel der EM gegen Belarus gefeiert. Die DHB-Auswahl dominierte von Anfang an und am Ende stand es 31-23. Und das heißt, mit 2 Punkten aus 2 Partien steht das Team von Bundestrainer Christian Prokop auf dem 3. Platz der Gruppe hinter Kroatien und Spanien und kann noch ins Halbfinale einziehen. Andreas Kramer berichtet.
Selbst im Sitzen der erste überzeugende Auftritt. Gute Abwehr, schnelle Tore. Kabinen-DJ Timo Kastening ist mit 6 Treffern bester deutscher Schütze.
Ich glaube, ich spiele für Tobi Reichmann von Eke Hüftgold irgendein schönes Ballermann-Lied.
Die erste kleine Kabinenparty dürfte steigen, weil die DHB-Auswahl insgesamt 14 verschiedene Torschützen aufzuweisen hat. Das gibt es nicht alle Tage.
Wir haben eine Höllenstimmung gemacht. Wir konnten dann endlich mal mit Emotionen spielen und ich glaube, das hat uns alle nach vorne gepusht, wie man sehen konnte.
Dass Rückraumshooter Julius Kühn in der zweiten Halbzeit überhaupt noch auf der Platte stehen kann, verdankt er einem aufmerksamen Betreuer.
Ja, ich bin noch auf Toilette gewesen und dann wollte ich raus und es ist fast immer so gewesen, dass ich der Letzte war in der Kabine und ich habe es schon irgendwann mal vermutet, dass sie mich vergessen, das ist jetzt der Fall gewesen. Dann kam ich mir erst blöd vor, aber zum Glück ist dann unser Teamguide relativ schnell angerannt gekommen und hat mich noch befreit.
Andreas Wolf wirkt ebenfalls befreit. Durch die starke Abwehrleistung seiner Vordermänner kann er durch spektakuläre Paraden glänzen. Das erste Hauptrundenspiel in Wien wirkt wie eine Befreiung für die deutsche Mannschaft. Am Samstag wartet mit Kroatien allerdings ein weitaus stärkerer Gegner.
Und einen haben wir noch zum Schluss. Prinz Harry, der aus der Royal Family aussteigt, präsentierte sich heute erstmals seit Bekanntgabe seines Rückzuges aus dem britischen Königshaus in der Öffentlichkeit. Und zwar bestens gelaunt bei der Auslosung der Rugby-League-Weltmeisterschaft im Buckingham-Palast. Harry gab sich, wir sehen es, zu Scherzen aufgelegt und vielleicht auch, weil dieser Auftritt der letzte offizielle gewesen sein könnte, bevor er zu seiner Frau Meghan und Sohn Archie nach Kanada fliegt. Und das war doch wirklich schön heute. Sonne satt in den meisten Landesteilen und dann diese frühlingshaften Temperaturen. Doch jetzt legt das gute Wetter erst einmal eine Pause ein, denn von Westen her ziehen morgen Regenwolken auf. Hier die genaue Vorhersage.
In der Nacht ist es vielerorts klar. Örtlich muss mit Nebel gerechnet werden. Sobald sich der Nebel gelichtet hat, scheint am Tag zunächst verbreitet die Sonne. Das Wetter ändert sich allerdings. In der Westhälfte werden die Wolken dichter. Sie bringen gebietsweise Regen. Im Osten scheint die Sonne bis zum Abend. Am Tag steigen die Temperaturen an auf +2 Grad bei Dauernebel und 13 Grad in Südbaden. In der Nacht zu Samstag liegen die Temperaturen zwischen +7 und -2 Grad.
Und soweit das Nachtmagazin für heute. Hier geht es jetzt spannend weiter und zwar mit Mord in bester Gesellschaft. Der Tote im Elchwald. Und Susanne Daubner meldet sich dann wieder mit der Tagesschau gegen 2:05 Uhr. Kommen Sie gut durch die Nacht und in den neuen Tag. Tschüss.